Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom HDW of the Record Podcast. Gast ist der Christoph Buser, Direktor von der Wirtschaftskammer Basel-Land und Präsident vom Hauseigentümerverband Basel-Land. Wir reden über aktuelle politische Entwicklungen im Baselbiet, von Regierungsrücktritt über Infrastrukturinitiativen bis zur Energiepolitik. Mein Name ist Michael Köhn. Christoph, aktuell Olympische Spiele, verfolgst du dich eigentlich?
Mit einem Auge. Ich habe natürlich als großer Hockey-Fan erfreut, dass alle NHL-Spieler da sind und schaue, dass ich möglichst viel von diesen Matchen zumindest nachschauen kann. Und sonst verfolge ich es so ein bisschen aus der Zeitung raus, ehrlich gesagt. Viel ist ja da gewesen, wo es nicht wirklich möglich ist. Aber ich finde immer Olympia. Ich habe es immer schon sehr schön gefunden. Und ja, mein Sport ist exzellent, was da gezeigt wird, so was ich beurteilen kann. Die Italiener haben einen guten Job gemacht bis jetzt. Es hat immer Leute in den Veranstaltungen. Das war ja immer so ein bisschen früher ein Thema, dass gewisse Sportarten nicht besucht werden. Aber nein, wenn ich Zeit finde, dann schaue ich und das macht mir Freude.
Gut, dann kommen wir zum Tagesgeschäft, also der Tag durch.
Das macht zum Teil passiert. Olympia abhalten.
Genau. Wo unabhängig auch von Olympia ist. Schauen wir ins Baselbiet und schauen wir zum Isa Gräber. Der Regierungsrat hat den Rücktritt bekannt gegeben. Was bedeutet der Rücktritt konkret?
Also konkret ist es natürlich jetzt mal zuerst ein bisschen spezieller Zeitpunkt. Das ist ein Jahr vor den Gesamterneuerungswahlen. Sehr wahrscheinlich sehr taktisch ausgesucht, auch der Zeitpunkt. Und letztlich ist es aber von mir aus gesehen so ein erster Schritt zu einer oder ein weiterer Schritt zu der Erneuerung von der Regierung. Ich glaube, er ist selber sehr lange im Amt jetzt schon. Und grundsätzlich haben wir ja da schon ein paar Mal über die Art der Amtsführung auch geschwätzt. Und ich habe vor dem Hintergrund die Hoffnung, dass es in eine bisschen konstruktivere Amtsführung oder Direktionsführung hineinsteuert, wo alle Anspruchsgruppen auch mit anhören und mit berücksichtigen. Und von dem her, ich habe das auch überall gesagt, oder persönlich habe ich gar nicht mit ihm. Es sind inhaltliche Differenzen, wo wir jetzt natürlich hoffen, dass wir hier eine Direktionsvorsteherin oder einen Vorsteher bekommen, wo mehr anlässt, wenn Anliegen an ihn herantreten oder an sie herantreten werden.
Die Gesamterneuerungswahlen sind ja mehr als einem Jahr und die Wahl ist jetzt im Juni, oder? Und dann auf Ende September hört er auf. Das heisst, der Neue oder die Neue vor dem Oktober an. Wenn du sagst taktisch, heisst das, da geht es aus Sicht der Grünen möglichst retten von diesem Sitz?
Also es steht für mich außer Frage, dass es nicht der Hintergrund ist von dem, weil am Schluss die grüne Politik, wenn du in Europa so ein bisschen rumschaust, ist am Verlieren. Sie haben sich sicher müssen überlegen, nochmal mit ihm in Gesamterneuerungswahlen oder nicht. Und haben sich dann offenbar einfach da das Modell ausgedacht, dass die Bürgerlichen ja auch jetzt gerade erst eine Ersatzwahl gehabt haben. Dass nicht mehr jetzt der SVP-Sitz da ist, wo man erwartet, dass, also beziehungsweise die SVP wird den Sitz wollen, holen. Und da ist es wahrscheinlich so, dass sich die Grünen ausgedacht haben, sie haben mehr Chancen in einem 1-1 gegen die SVP. Also ich kann es sonst fast nicht wie erklären. Ich meine, es war ja nicht mehr lang gegangen, bis dann wirklich, hört im September auf.
Ende September.
Und dann ist das ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr.
Ja. Also bevor die Wirkdamszeit fertig ist.
Die offizielle Begründung ist eine andere und das ist auch okay. Es ist erlaubt, das ist nichts, was man nicht machen darf. Es ist einfach jetzt eine Wahl nach der anderen und man muss sich vorstellen, es gibt nicht nur zwei Kandidaten, sondern drei und dann gibt es keinen Sieger im ersten Wahlgang. Dann wird viel gewählt in nächster Zeit. Das sind meine Gedanken zum Ganzen. Ich hätte jetzt eigentlich dort ehrlicherweise erwartet, dass es dann entweder einen Rücktritt gibt und dann wird in der gesamten Erneuerungswahl neu bestellt und jetzt ist es halt so.
Das heisst, du erwartest, weil du sagst, mit drei oder so, etwas anderes Szenario, wie jetzt gerade das letzte, wo dann der Markus Eigenmann am Schluss gewählt worden ist?
Das ist es so gesehen mit drei. Aktuell weiß ich
ist
nicht.
Unklar, oder?
Es ist unklar. Ich meine, die Lagen sind sich am Formieren. da werden jetzt alle auch überlegen, haben wir eine Chance oder nicht. Es würde mich nicht überraschen, wenn es am Schluss gleich wieder drei sind, ehrlich gesagt. Weil es ist auch ein Stück in der Vorprofilierung zu dem, was dann in der gesamten Neuerungswahl kommt.
Und wenn du sagst, Wechsel in der Regierung und er ist schon lange dabei, dann ist ja der Toni Lauber noch lange dabei. Das wäre dann quasi ja, der nächste Regierungsrat, wo man irgendwann mal wahrscheinlich auch ein Zeichen erwartet. Macht er es jetzt nochmal oder hört er allenfalls auch auf?
Wenn er natürlich noch voller Elan ist, ewig, oder? Ich glaube, irgendwann ist auch die Uhr abgelaufen, aber das ist auch Spekulation. Ich habe dort keine weiteren Hinweise, aber es ist schon so, dass er sehr lange schon dabei ist und dass dann irgendwann ebenfalls ein Wechsel ist. Und ob er dann nochmal eine ganze Legislatur anhängt, weiß ich nicht. Vielleicht ist das im Moment so eine Phase, wo wir viele Einzelwahlen haben. Nochmal, es ist alles in der politischen Recht drin. Man kann es so machen, inwiefern das hilfreich ist für zum Kanton regieren, wo ja dann doch irgendwie als Gesamtregierung Legislaturziel verabschiedet werden, so ein bisschen einschaffen, eigene Stossrichtungen können setzen. Ja, muss irgendwie auch, ich stelle Ihnen das nicht, aber muss ein bisschen ans Ganze auch denken, um den Kanton weiterbringen. Ich unterstelle jetzt nicht, dass Sie das nicht machen, aber ich meinte einfach, die Gedanken müssen zumindest auch eine Rolle spielen, wenn dann Rücktritt und Wahlen angeschaut werden.
Bleiben wir bei BUD, beim Vorsteher von der Bau- und Umweltschutzdirektion. Du hast es ja schon angetönt. Christine Frey hat ja da einige Vorstösse schon länger mal eingereicht im Landrat, wo es unter anderem um die Effizienz geht, um Projektabwicklung, ums Tempo etc. in den Projekten von der BUD. Und die sind jetzt am letzten Landratssitzung das erste Mal mindestens eine davon, und dann ist auch schon wieder fertig, sie drankommen. Man hat ja die ja immer monatelang, jetzt sind sie immer auf der Liste hinterbleiben. Du hast die Debatte, glaube ich, auch mitverfolgt dort, die Einschätzung, und meint, es ist das Postulat, ist überwiesen worden, jetzt am Schluss das erste. Das ist ja eigentlich schon einmal so ein erstes Zeichen, dass da durchaus ein Unbehagen auch im Parlament gegenüber der BUD und dem Projekt und der Art, wie man dort ein Projekt angeht, rum ist.
Also ich teile die Einschätzung, das ist sicher, es ist auch sehr deutlich überwiesen worden. Es ist ja auch, also in vielerlei Hinsicht hat es zwei, drei Schmunzel dabei, oder? Einerseits ist es sehr lang gegangen, bis das Postulat, das erste, das ist eine Motion gewesen, wo bis einmal dran ist. Ich weiß nicht, wie viele Monate dass man hätte müssen warten oder Christine Frey jetzt müssen warten. Und dann kommt es ausgerechnet an dem Tag dran, wo er quasi den Rücktritt tut, verkünden. Dann merkst du, oder, seine Rücktrittsverkündung, das ist ja schon fast Gesamthuldigung vom Schaffen gesehen, wo ich nicht ganz alles unterschreiben kann, was dort gesagt worden ist. Und das haben wir dann auch gemerkt, wo dann quasi das Einführungsvotum von Christine Frey zu einem Vorstoss gekommen ist, hat natürlich das völlig anders getönt. Und das ist selbst für ihn so ein bisschen Dachtibahn in der Gefühlslage gesehen. Mhm. Er hat sich wahrscheinlich eine Zeit darauf vorbereitet, um an diesem Donnerstag sich in ein möglichst gutes Licht hineinzutun, und dann kriegst du quasi den Spiegel vorgehabt, halt, wie es auch für andere könnte wirken. Mhm. Und ich habe gefunden, in seiner Reaktion, dort haben wir es dann gemerkt, dass er auf das nur so halb vorbereitet war. Und ich bin froh, dass das auch noch weitergeht, weil die Anliegen, wir haben das hier im Podcast auch schon diskutiert, die sind mehr als berechtigt. Das ist alles das. Das sind alles Anliegen, wo ich viel höre von KMU, von Hauseigentümern, also das ist in keinster Weise aus der Luft gegriffen. Aber so die Reaktion, die erste ist eigentlich gesehen, das stimmt ja eigentlich alles nicht, du siehst das falsch, wir machen alles richtig, und das passt ein bisschen einfach in das Selbstverständnis, das die Regierung entwickelt hat. Mhm. Und der Isa Graber gehört von mir dort zum engeren Kreis, wenn es darum geht, möglichst abegeln gegen aussen, ja nicht anlassen und einfach so, wenn alles tiptop ist. Und das ist es nicht. Sonst hätte man nicht so viele Vorstösse. Es gibt nicht so Vorstösse, es gibt nicht so viele Initiativen aus allen politischen Lagern. Ich glaube, dort ist es angezeigt, dass die Signale von der Regierung ernster genommen werden als bislang. Und ich kann ja auch mal sagen, ja, das eine oder andere läuft nicht so gut. Aber das ist auch in dieser ersten Replik Fehlanzeige gesehen, aber es geht ja dann irgendwie weiter in einem Monat, drei, vier Wochen.
Kritisiert wird ja eigentlich weniger das Fachwissen innerhalb von dieser Direktion, oder? Sondern wirklich mehr auch die Steuerung, die Feierung und wie man das Ganze auch angeht. Oder?
Es ist ein Gefühl von einer Orientierungs- und Planlosigkeit. Also ich meine, im Freer gibt es Hochleistungsstrasseninitiative vor 4 oder 5 Jahren vom Volk beschlossen, dass die Hochleistungsstrasse entwickelt werden soll, weil auf der Frère so stockt in der Region und bis heute ist dort nichts gegangen. Und man sagt, wir können eigentlich gar nichts machen. Also das ist ja dann schon fast die Offenbarung gesagt. Ein anderes Beispiel sind die Baugesuche, wo ja auch super in der Herleitung von Christine Frey genannt worden ist, dass man doppelt so lange hat wie Solothurn. Und da sagt man auch, ja, da kann man eigentlich nichts machen und gibt dann den Einsprachen die Schuld, wie wenn im Kanton Solothurn keine Einsprachen würden stattfinden. Also das ist einfach so ein Muster von Abwehren, Einegeln und die Nestwärme wahrscheinlich in der Verwaltung holen. Und alle, die kritisieren, sind böse. Das ist so ein bisschen mein Fazit von dieser Debatte.
Und das eine, wenn man jetzt das alles sagt und aufzeigt, oder, und wie es ist, und das sind ja Fakten am Schluss, auch, wenn man doppelt so lange hat wie ein anderer, wie der Nachbarkanton bei Baugesuch, bei gleichen Baugesuch, ist ja, wenn man das politisch in dem Sinne anschaut, aber das hat ja Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Investoren, das sendet ja Signale aus. Auch, oder?
Definitiv, gerade die Wirtschaft ist so ein bisschen ein Erwartungsgeschäft, oder wenn du das Gefühl hast, die Zukunft sieht gut aus, dann verhaltest du dich anders, also Wirtschaft sieht gut aus, dann verhaltest du dich anders, als wenn du den Eindruck hast, es geht in unsichere Zeiten. Und da gehören die Rahmenbedingungen auch in der Verwaltung dazu. Oder? Wenn du denkst, komm, wir bauen eine neue Produktionsanlage oder ein neues Bürogebäude und du musst damit rechnen, dass einfach der Bau ewig nicht bewilligt wird und Auflagen und weiss geil, was sonst noch dazu kommt, wo immer auch ins Geld geht oder jede Wartezeit kostet auch Geld, dann überlegst du einfach einmal mehr, ist da der richtige Standort für das. Und das Bauen ist das eine, das andere ist eben auch der Verkehr. Wenn du das Gefühl hast, da geht gar nicht vorwärts, wir werden in den nächsten Jahrzehnten einfach mit dem katastrophalen Mobilitätszustand müssen leben, dann überlegst du auch zweimal, gehe ich noch immer wirklich investieren, wo nicht einmal Mitarbeiter zum Geschäft fahren können oder die Lieferanten oder die die fertigen Produkte abholen und jemand anders anfahren, bis hin zur Energie. Es hat eigentlich überall fehlt so ein bisschen die Planung oder so die Vision, die man hin will. Wir verwalten eigentlich den Status quo und tut den rechtfertigen. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen die Essenz von diesen Vorstössen, dass einfach eine politische Richtungsvorgabe aus der Direktion heraus nicht kommt. Und mit dem gesagt, ist es ja dann letztlich auch die Aufgabe der Parlamentsmitglieder, um halt in der Ersatzrolle des Regierungsrates die politischen Aufträge zu platzieren in der Verwaltung.
Wir haben es ja schon thematisiert in diesem Podcast mit dir in einer vergangenen Episode. Wenn etwas gebaut wird, eine Infrastruktur, eine Strasse konkret, oder? Dann wird gleichzeitig eigentlich gerade eine zweite, die gerade abbaut. Oder? Also wir kommen noch darauf zurück, da am Rhein entlang, zwischen Bratel und Augst, haben wir die der Autobahn entlang gebaut, vorne zugemacht. Oder Talstrasse aktuell, weil man oben quasi durchs Dorf durch, was ja absolut legitim ist, baut man unten eine, aber es ist kein Ausbau. Und es gibt weitere Beispiele und die Sachen, die man gebaut hat, wie der Vorlage Schlossage oder so, ist nicht ein Ausbau, sondern eine bestehende Strasse, die man jetzt einfach noch besser angebunden hat. Das zieht sich wie ein roter Faden durch.
Es zieht sich wie ein roter Faden durch. Und wenn du das lange beobachtest, dann merkst du schon, dass es nicht wirklich darum geht, neue Verkehrsfläche zu erstellen, sondern es geht darum, die Erwartungen ein bisschen zu managen, im Sinne von, sagen, ja, es kommt ja dann. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man merkt, es kommt dann doch nicht. Und dann sind meistens andere schuld, oder? Und die Mobilität ist einfach insofern halt typisch, weil wir sehr, sehr klare Volksentscheide haben, die sagen, wir wollen gerne verbessern die Mobilität. Und dann hat man jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre gesagt, ja, es wird vom Bund ausgebaut und dann kommt die Verbreiterung von der Strecke zwischen Augst und Basel auf je 4 Spuren. Und dann heisst es, ja, es geht jetzt doch nicht. Und dann sollte der Rheintunnel kommen. Aber eigentlich ist ja übergeordnet die Mobilitätsstrategie, wir machen das mit ÖV, mit dem Herzstück. Jetzt kommt das Herzstück auch nicht. Und wenn du dann schaust, was, oder wenn sie jetzt die Veloroute sollen richten, dann fehlt mir auf den Glauben, weil erstens gibt es zum Teil gute Velorouten im Kanton. Ich schaue jetzt mal die zwischen Pratteln und Liestal auf der A22. Das ist eine hervorragende Veloautobahn, Schnellstrecke, all das, was du willst als Velofahrer oder der das propagiert. Aber die Nutzung ist sicher ganz weit unter dem, was man erwartet hat. Das wird auch nie gemessen, weil das könnte ja blöde Resultate geben. Und wenn man dann denkt, dass vielleicht die paar hundert Velo pro Tag, die du durchfahren, dann tust du das überlegen auf einer Strecke, das ist ja das Thema in Münchenstein-Ahlesheim, dass man dort auch mit einer Veloschnellroute will arbeiten will. Auch wenn es dort 2000 Velo wären, was ich nicht glaube pro Tag, dann ist es halt so, dass auf der A2 über 130'000 Fahrzeuge fahren. Und da sehen wir ein bisschen das Verhältnis. Oder? Du musst einen grossen Schritt machen, um überhaupt, also einen grossen Schritt in neuer Infrastruktur, um überhaupt eine Verbesserung anzubekommen. Weil wir kommen dann plötzlich mit automatisiertem Fahren. Also sag mal, die Tätigkeit auf der Strasse und Mobilitätsbedürfnisse, die nehmen nicht ab. In Zukunft das Gegenteil ist der Fall. Und da fehlen schlicht irgendwelche Planungen, irgendwelche Ankündigungen, wie man das lösen kann. Also es ist so ein bisschen wie ein Stecken geblieben in einer Verkehrspolitik von 10, 15 Jahren, wo man jetzt aus grüner Optik, und das ist ein grüner Regierungsrat, oder, eigentlich versucht hat, das Autofahren einfach zum Verleiden zu machen. Und ich finde, die Handschrift, die siehst du in der ganzen Regentschaft als Bau- und Umweltschutzdirektor bestens. Und das ist Teil des Problems. Es ist ein Gesinnungsthema, wie man das Problem will lösen. Es geht eigentlich mit Verbieten, mit Bevormunden, ist der Ansatz. Und wir hätten gerne einen anderen. Und ich glaube, der Ansatz, der jetzt so lange verfolgt worden ist, hat in dem Sinne auch zu keinerlei Besserungen geführt. Im Gegenteil, Projekte werden abgelehnt. Ich würde vielleicht noch sagen, das Tramli, wo auch mal eine ganz grosse Lösung angekündigt worden ist, Salina Raurica bis auf Basel, das ist auch grandios gescheitert. Und da ist auch meine These, es ist auch gescheitert, weil die Leute nicht gewusst haben, wie ist das in ein Gesamtkonzept eingebettet. Und dann siehst du einfach, es soll wahnsinnig viel Geld ausgegeben werden für ein Tramli, wo dann, wenn du in Salina Raurica einsteigst, bist du 45 Minuten später auf dem BAFI. Das macht niemand mit, oder? Und letztlich, es ist recht konzeptlos.
Und wie das Beispiel, wenn wir schon in Salina Raurica sind, da hat er den Standpunkt der Aktuelle, wer das schon gelesen hat, ist die Geschichte auf der Front drauf, ist eben der Rückbau von dieser Rheinstrasse zwischen Brattelen und Augst, dem Rhein entlang, wo man ja gesagt hat, man müsste verlegen, der Autobahn entlang, weil vorne gibt es dann eben schönes Wohnen am Rhein, oder? Und dann hat man ja von heute auf morgen auch mit Betonblöcken alles zugemacht. Es hat eine Petition gegeben aus der KMU-Welt raus, mit 8'000 Unterschriften. Passiert ist nichts, ist zugeblieben. Jetzt kann man dort, glaub, schön spazieren, schön Velo fahren. Glaub, du bist selber mal noch einen Augenschein nehmen. Aber von Wohnen ist noch weit und breit nichts gesehen.
Also zuerst mal alle, die sagen, man kann nicht schnell bauen im Baselbiet, das stimmt nicht. Man kann sehr schnell bauen. Es ist einfach der Wille, wo nicht da, oder muss da sein. Und dann,
welches Projekt.
Und ja, wir sind natürlich doch ein bisschen speziell geimpft mit der 8'000 Unterschriften-Aktion und dann einfach die ganz kalte Schulter. Man hat sich versteckt hinter juristischen Feinheiten, dass die Baudirektion nicht in verkehrspolizeilichen Anweisungen könnte reinschwätzen. Also das ist alles, das sind ja so gesuchte Argumente gewesen. Und das übergeordnete Argument ist ja gewesen, man muss das eigentlich dort verkehrsberuhigen für Investoren, weil die wollen jetzt einfach noch das letzte Zeichen und dann fangen die an zu bauen. Und du hast gesagt, das ist noch weit, weit weg von irgendeiner Bautätigkeit, aber das Wichtigste ist dort gewesen, die Strassen wegzunehmen. Also wir haben nicht auf bestehenden Strassen geschafft und hat gesagt, man kann hier irgendwelche Begrünungen machen, draufsetzen oder nein, die Strasse einfach weg müssen und jetzt schlängelt hier irgendein Weg zwischen Totholzhüfen und Steinhüfen und ganz viele neu gepflanzte Bäume und das kann man ja grundsätzlich, ich habe nichts gegen so Sachen, aber es ist nicht schön da. Also auf der einen Seite ist dann wirklich einfach hinter dran die Industrie. Und man fragt sich einfach, wie viel hat das gekostet und wie genau geben wir das Geld aus, wo wir doch sonst wahnsinnige Anforderungen haben. Und das empfinde ich als sehr störend. Darum haben wir es jetzt im Standpunkt auch wirklich gross aufgemacht. Und ich sage mal, das konkrete Beispiel, das hat natürlich dann mit der zweiten, wenn man so will, Masche vom Isargraben zu tun, erlegt, sagen wir mal, das Juristische, das Gesetzliche, immer so in einer Art, wenn es mir nicht passt, dann kann ich nichts machen. Und wenn es mir passt, dann geht plötzlich alles ganz, ganz schnell. Und das hat ja nicht auch, zuletzt bei der Energiepolitik ist das genau das Vorgehen gewesen. Es ist einfach nie mit offenem Visier, das auch da spielt. Das ist ein Vorwurf, den ich auch schon mitgeteilt habe.
Jetzt kann man sagen, okay, jetzt hast du ein paar Punkte oder auf die Wunde gelegt oder den Finger auf die Wunde gelegt. Euren Ansatz, der Ansatz von der Wirtschaftskammer, oder, man kann immer sagen, ja, mach es doch besser, aber es ist ja nicht so, dass es eben nicht mit Ideen kommt, oder? Dass die Wirtschaft gar nicht mit Ideen kommt. Man hätte drei Initiativen in der Mobilität, mit deren Umfahrung Süd, dann mit den Umsteigen-Hubs und auch mit dem Zubau, den man ja noch mal vorwärts bringen will. Dann ist auch die HLS, ja, also die Hochleistungsstrasseninitiative, die mit 60% angenommen worden ist, ist aus dem Haus gekommen. Aus dem Haus ist auch die Umfahrung Allschwil am Ende vom Tag mit 60%. 11 Jahre später, du hast vorher gesagt, immer noch nichts passiert, also noch gar nichts, oder? Ist die Umfahrung Süd und sind das so Ansätze, wo logischerweise du sagst, okay, mit dem können wir sicherlich das Problem besser lösen als mit anderen Ideen, die da unten sind?
Also wir haben uns jetzt lange noch vertröstet und haben auch gedacht, ja gut, wenn die Verwaltung sagt und die Regierung, es wird über die Verbreiterung von der A2 und mit dem Rheintunnel gelöst, dann ist das auch ein Weg. Es hat sich allerdings abzeichnet, dass das nicht so wird klappen. Wir haben nicht gefunden, wie wir die Ingenieure haben 10 Jahre geschaut, wie kann man verbreitern. Und es geht einfach nicht bei der Galerie Schweizer Halle. Und dann ist für uns eigentlich der Zeitpunkt, um einen Plan B zu entwerfen. Und ich glaube, das Wesentliche dort ist, wenn man jetzt auch das Herzstück schaut oder das Agglomerationsprogramm bei uns in der Region, so viele Leute, die mitschwätzen. Wir sind der Überzeugung, vorwärts machen kannst, wenn du einfach das Heft in der eigenen Hand hast. Wenn du nicht diverse Kantone oder Fachgruppen musst abholen musst.
Also möglichst wenig Abhängigkeiten.
Möglichst wenig Abhängigkeiten. Und die Umfahrung Süd ist natürlich so, dass sie ganz auf Boden von Kanton Basel-Land ist, dass dort unsere Behörde eigentlich durchziehen kann, wenn du so willst. Klar, man braucht Volksentscheid, man braucht Kreditbewilligungen. Aber es ist nicht so, dass wie jetzt eigentlich der Autobahnausbau, ich will es gar nicht wissen, wie viele Abermillionen in Planung gesteckt worden sind. Und dann erlebst du Schiffbruch, weil irgendwelche Kantone, die gar nicht beteiligt sind, dir Nein sagen. Und dort meinte ich, mit diesen Ansätzen Umfahrung Süd lösen wir gerade ein paar Probleme. Einerseits ist so die interkantonale Achse. Es ist ja ein Tunnel, eigentlich, wo auch der ÖV soll fahren. Also wenn du neu in unter 10 Minuten von Rhein nach Liestal kannst fahren, auch mit dem ÖV, dann glaube ich, ist das etwas, was den Leuten wird gefallen. Mit dem Auto wirst du ebenfalls Effekt haben. Einerseits zeitlich, du wirst aber vor allem den Effekt haben, dass die A2 auch gleichzeitig entlastet wird. Und dass es nicht einfach nur um Auto geht, zeigt eben der Tunnel, der schon ÖV drin ist, aber auch die Umsteige habe ich. Und dort ist halt auch so ein bisschen ein Grundgedanke, wie man Probleme löst. Ich bin halt der Auffassung, du musst die bessere Alternativen anstellen, dass das Auto nicht genutzt wird. Und das könnte sein, dass eben sagst du, die letzten Meter in die Stadt hinein mache ich mit einem so einen Umsteigen, beziehungsweise mit dem ÖV. Aber dann zurück auf Kernkinder, das mache ich dann nicht mit dem ÖV. Und die Denkweise, die findet einfach nicht statt, sondern es geht einfach darum, bis heute eigentlich entweder baut der Bund oder sonst mir sicher nichts. Und dann kann man halt nicht Auto fahren. Und das ist ein völlig falscher Ansatz. Und ich glaube, wir versuchen uns da einzubringen, wir geben Ideen. Aber habe ich ganz am Anfang gesagt, ich hoffe eigentlich, dass wir eine Baudirektion antreffen künftig, wo die Idee ein bisschen mit mehr Wohlwollen aufnimmt als jetzt, wo man einfach findet, alles, was aus dem Haus kommt, ist eigentlich schlecht und wird einmal a priori abgelehnt.
3 Initiativen zur Mobilität, das ist ein Päckchen von 16 Initiativen mit 6 Standortfaktoren. Wirtschaftsstandort Basel-Land zurück in die Erfolgsspur. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Die 16 Initiativen sind alle zustande gekommen, sind alle eingereicht worden. Die sind jetzt 9 sind für rechtsgültig mittlerweile erklärt worden vom Landrat. Wir haben noch 7, was jetzt, ich sag's mal so, wie es enger wird, oder, für die Rechtsgültigkeit. Die erste ist jetzt gerade letzte Woche im Landrat gesehen von diesen Umstrittenen. Das ist die volle Abzugsfähigkeit von Drittbetreuung, also von Kinderkosten bei Drittbetreuung. Was der Landrat jetzt gesagt hat, die sind offensichtlich rechtsungültig. Du bist ja auch immer wieder dabei gewesen, hast dich begleitet, auch in der Kommission etc. Also man wird ja dort den Eindruck nicht los, dass bereits schon in der Rechtsgültigkeit Politik betrieben wird, oder anstatt nur auf die Rechtsgültigkeit geschaut wird.
Ja, ich teile die Auffassung. Es hat auch zum Teil Äußerungen von Kommissionsmitgliedern, die dann so hinter vorgehalten haben, sagen, ja, es ist einfach zu viel. Okay, dann macht alle Sitzung mehr und ein bisschen einlesen. Ich glaube, der Entscheid war falsch vom Landrat, das so zu machen. Aber es ist am Schluss halt auch die Politik und es ist auch unser System. Und wir schauen jetzt, wie wir mit dem umgehen. Ich finde auch hier, oder, es sind Vorschläge auf dem Tisch. Man kann die politisch schlecht finden. dann würde es die Möglichkeit geben, dass der Landrat seine Inhalte ablehnt. Aber nein, er will sie juristisch killen, weil er wahrscheinlich Angst hat, inhaltlich vom Volk haben sie eine Chance. Also es ist für mich ein Unterzug, wenn man geht, Inhalte abtischen mit so Argument, dass Rechtsungültigkeit, das, die Hürde ist eigentlich sehr, sehr hoch, um eine Initiative rechtsungültig erklären. Und die Tatsache, dass jetzt plötzlich bei uns irgendwie fast 7 Stück sollen rechtsungültig sein, also das hat mehr als einfach ein Geschmäckchen. Und da muss am Schluss jeder von den Landräten sich selber auch anschauen können. Ich finde, man kann nicht einfach sagen, ja, der Rechtsdienst hat es halt so gesagt. Man muss sehen, der Rechtsdienst ist ganz, ganz nah an der Regierung. Da sind wir wieder bei einigeln und was wollen die überhaupt? Wir machen ja eh alles richtig, oder? Wenn dann da 16 Initiativen kommen, dann widerspricht ja das dem Narrativ. Das heisst, du willst zuerst mal zeigen, dir liegt falsch. Und ja, ich habe es im letzten Podcast gesagt, ich freue mich auf Neuwahlen. es braucht einfach einen Wechsel. Es ist fast ein eine verbrauchte Regierung, wo alle so mit ihren Problemen kämpfen. Das tut mir wie am Ende von einer NHL-Saison als grossen Eishockey-Fan oder da die halbe Mannschaft, da hat jeder seine Bresten und dann ist es gut, wenn dann die neue Saison wieder kommt. Und wir sind ein bisschen dort, oder, wo alles weh macht und einfach noch irgendwie willst du fertig machen.
Dann hast du ein Sommertraining wieder.
Ja, und einen neuen Trainer.
Aber das heisst eigentlich, gut so, wenn ich das dir so zulasse, oder, und selber auch noch dran bin, oder, da, es geht am Schluss eigentlich darum, wie geht man mit dem Volksrecht um und weniger, wie geht man mit den Inhalten von den einzelnen Initiativen um.
Ja, und die Differenzierung wird wie nicht gemacht. Oder? Also zum Schutz von diesen Landräten sind die allermeisten keine Juristen. Und logisch hörst du auf Leute. Oder? Aber ich finde, wenn du eine Initiative mit, doch, man hat immer einen Aufwand dahinter, Unterschriften sammeln, es können ein paar sagen, 1500 ist nicht so viel, aber okay. Immerhin, es ist die Schwelle, die bei uns das Gesetz geben will, für Erfolgsanliegen. Und dann gehst du an und weißt, du hast die Aufgabe zu entscheiden, wenn es offensichtlich rechtsungültig ist, dann musst du rechtsungültig erklären. Und offensichtlich bedeutet, du verlangst etwas völlig Abstruses. Oder? Also das heisst, das ist, ich will jetzt keine Beispiele bringen, aber es muss einfach glasklar sein. Und im Moment, also wo du Juristen hast,
im Moment noch mal darüber nachzudenken, muss klar sein, genau. Die ist ungültig. Oder?
Und im Moment, wo du Juristen hast, die sagen, nein, das ist rechtsgültig, oder? Dann sollst du zumindest mal einfach ein bisschen zucken und denken, das will ich genauer anschauen. Und wenn dann nicht nur ein Jurist, sondern mehrere Juristen das so sagen, spätestens dann musst du sagen, weißt du was, dann müssen wir es inhaltlich behandeln. Weil es ist am Schluss den Initianten ihr Thema. Wenn dann zu einem späteren Zeitpunkt eine abstrakte Normenkontrolle kommt, wo das wird abschießen im konkreten Anwendungsfall. Aber es ist ja auch die Möglichkeit vom Landrat, einen Gegenvorschlag zu machen. Und das ist ja ein bisschen das, was wir von Anfang an probiert haben. Hey, wenn ihr die Anliegen grundsätzlich okay findet, wir sind bereit zum Zurückziehen, wenn ein Gegenvorschlag in die richtige Richtung geht, wenn eine bessere Idee da ist. Aber da komme ich wieder mit dem hinter vorgehalten haben, es ist halt viel, es sind viele Initiativen. Aber das ist doch nicht Politik gemacht. Also wenn es einfach darum geht, möglichst viele Einladungen und Aperos und dann bist du irgendwie am falschen Ort. Aber das ist im Moment das Thema. Auch die Landrat. Es ist auch gut, dass sich dort die Neuwahlen kommen.
Das ist auch ein Thema, das wir wieder im Podcast haben mit dir. Jetzt haben wir, glaube ich, der letzte war gegen Ende letztes Jahr. Jetzt ist knapp 2 Monate später. Immer wieder die Frage, die auftaucht, Kontakt mit der Regierung in diesem Zusammenhang wegen Gegenvorschlägen oder sind ihr bereit, allenfalls zurückzuziehen, wenn wir das und das machen? Jetzt sind wir noch keine.
Nein. Also ehrlich gesagt, mit dem neuen Regierungsrat hat es Kontakt gegeben. Und ich habe allerdings dort noch keine, wir werden uns wieder treffen. Grundsätzlich hat er ja auch bei uns in den Publikationen gesagt, er unterstützt die Anliegen. Also hoffe ich, dass das dann heute auch noch gilt. Und dass man versucht, einen Weg zu finden. Nochmal, unser Weg ist nicht der einzige richtige, es gibt andere Wege. Wir sind sehr offen, um die Anliegen anzuschauen. Aber einfach, was ich wirklich deplatziert finde, ist, dass Steine in den Weg fallen und juristisch inhaltliche Anliegen abtischen, wo spätestens, wenn der 10-seitige Dokument kriegst von Juristen, die sagen, wegen dem ist es im Fall gleichgültig, solltest du genauer anschauen und nicht einfach das so der Männchen machen und sagen, ja, der Rechtsdienst vom Regierungsrat hat das gesagt. Weil der Rechtsdienst vom Regierungsrat hat einen Chef und das ist die Direktion von der Kanton Schweizer. Ja, ich glaube, es ist falsch, was im Moment hier läuft.
Gut, es wechselt einfach schnell den Hut. Aber ja. Thematisch bin ich ein bisschen im gleichen Wasser, wenn du so willst. Das ist jetzt, geht zum HFV, Hausägertümerverband. Der hat auch eine Initiative, also hat mehrere Initiativen gemacht. Aber eine, die jetzt gerade aktuell auch in der Kommission beraten wird, ist die Mehrwertabgabe. Das war die Initiative, fairer Kompromiss. Bei der Mehrwertabgabe, da geht es darum, dass der HFV sagt, weil die Regierung eine Vorlage gebracht hat, eine neue, ohne Not, muss man da auch sagen, weil wir haben ein geltendes Gesetz, wo sagt, auch bei Aufzonungen neu, also auch in Einfamilienhäuserquartieren oder für 2W3 als Beispiel, gibt es neu oder soll es neu Mehrwertabgabe geben. Hat ja dann der HFV relativ schnell eine Initiative eingereicht, die zustande gekommen ist, die gesagt hat, alles soweit mehr oder weniger okay, aber ganz sicher nicht bei Aufzonungen. Die ist jetzt im Moment im Landrat, respektive in der vorberatenden Kommission. Und gleichzeitig haben wir die Vorlage von der Regierung. Und da ist ja jetzt aktuell auch die Frage, oder? Wie geht man jetzt um mit einer Initiative vom HFV im Gegenzug zu dem, was die Regierung macht? Was ist da der Stand?
Es ist Kommissionsberatung, das heisst, wir dürfen es ja nicht wirklich wissen. Also es ist eine sistierte Vorlage, in der Sistierungsvorlage, also die Vorlage von der Regierung, ist sistiert worden. Und dort steht dann auch, was eben die Richtung ist, wo man daran umstudiert. Der Stand ist der, dass man versucht, die Regierungsvorlage, die ja, wie du richtigerweise gesagt hast, weit über das rausgeht, was das Volk beim geltenden Gesetz entschieden hat, versucht man, Mehrwertgabe quasi generell zu erklären und sagen, dass die Automatismen sollen nicht nur bei Einzonungen, auch bei Umzonungen und eben sogar bei den Aufzonungen gelten. Und da sind wir natürlich schon verschrocken, dass man Volksentscheid, der nicht so alt ist, also 5 Jahre alt, so umdeuten. Und da komme ich jetzt einfach wieder mit dem juristischen und dem politischen Trick. Oder das ist wie wenn du sagst, bei 8'000 Unterschriften Strasse am Rhein zumachen, ich kann nichts machen. Umgekehrt kannst du dann sehr, sehr schnell Veloweg bauen. Ist es auch hier für mich offensichtlich und störend, dass einfach versucht wird, etwas umzudeuten, nämlich den Bundesgerichtsentscheid, wo mittlerweile, weil es eine Bundesgesetzänderung gegeben hat, eigentlich auch schon wieder überholt ist. Also kurz gesagt, dass man im 19. Mal beschlossen hat, könntest du heute wieder stehen. Und das war von mir aus gesehen das richtige Vorgehen. Das war dann eben der Souverän, das Volk respektiert. Und jetzt haben wir eine Kommission, die besetzt ist mit Partikularinteressen, Gemeindevertreter, die dann unglücklicherweise auch noch gerade aus Gemeinden kommen, die Geld brauchen. Und ich glaube, da musst du nicht weit herumschauen. Alle Leute, die jetzt im Moment Rechnungen bekommst du neue Pauschalen für die Abfallentsorgung. Die Abfallentsorgungsmärkte werden teurer, die Wassergebühren werden teurer. Alles wird teurer, weil die Gemeinden brauchen einfach Geld. Das heisst, sie holen überall mehr, statt vielleicht mal die Ausgabenseite anzuschauen. Das ist ein anderes Thema. Und ins Gleiche passt natürlich jetzt auch die Mehrwertabgabe, wo so eine völlig moralische Diskussion plötzlich stattfindet. Ja, das ist ja ungerechtfertigter Wertgewinn und die öffentliche Hand muss mit profitieren. All das. Es hat natürlich dann auch Konflikte, wenn du eine Mehrwertabgabe erhebst, also politische Konflikte, nämlich die Verdichtung, die eigentlich auch gewünscht ist, wird verteuert. Das Wohnen wird verteuert, gleichzeitig werden alle günstiges Wohnen. Also das wird wie ausblendet, weil ich, das ist eben meine Arbeitshypothese quasi, oder da bin ich auch sicher, das ist ja so, weil dort Gemeindevertreter Geld für ihre Gemeinde wollen. Und jetzt kommt die Initiative, wo wir einfach gesagt haben, okay, wir sehen, dass wir wieder Umzonungen, da geht es auch um viel, das werden wir nicht, das ist auch okay, da können sie von mir aus ein bisschen Einzonungen, dürfen ja, genau. Da gibt es ein Bundesgericht, nicht ein Gericht, sondern ein Bundesrecht, das sagt, das muss, aber jetzt haben wir diesen Kompromiss und was jetzt probiert wird, und jetzt sind wir eben bei den Tricks wieder, jetzt versucht man eigentlich die Vorlage von der Regierung als Gegenvorschlag zu der Initiative zu platzieren. Und hättest mit dem wieder, ich sage da mal, einen falschen Gegenvorschlag, nämlich einen Gegenvorschlag, was das Gegenteil von der Initiative will. Und die, die den Podcast schon ein paar Mal gehört haben, die wissen, oder auch unsere Publikationen lesen, die wissen, das gleiche Spiel hat stattfinden bei der Initiative Energiepolitik nur mit der Bevölkerung, wo eigentlich das unsägliche Heizungsverbot, also Verbot von fossilen Heizungen beim Ersatz, will kippen. Hat er, der Isagräber, mit einem Gegenvorschlag versucht, das erst recht ins Gesetz, auf Gesetzesstufe zu tun, weil er eben wieder mit politischen Finessen und, kannst du sagen, gescheckt oder eben auch hinterlistig ein bisschen ins Dekret hineingeschrieben hat, dass es einen Ersatz von fossilen Heizungen nicht mehr geben darf. Und der Landrat hat zum Glück den Gegenvorschlag dort abgeschossen, weil er gesagt hat, das ist ein falscher Gegenvorschlag. Und aktuell, wenn ich das beobachte, werden wir wieder aufs Gleiche rauslaufen, dass man versucht, dem Volksanliegen einen falschen Gegenvorschlag entgegenzusetzen. Ob das überhaupt möglich ist, also sagen wir falsch, das Gegenteil vom Initiativanliegen, da gibt es glaube ich keine wirkliche Rechtsprechung bis jetzt. Aber ob man einen Gegenvorschlag kann machen zu einer Initiative mit einer Regierungsvorlage, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Und da sind wir jetzt einfach einerseits am Beobachten und natürlich hoffen wir, dass das so nicht möglich wird, dass man nicht einfach das Instrument vom Gegenvorschlag, wo ja die Bevölkerung doch sehr beliebt auch findet, der Gegenvorschlag ist immer so ein bisschen der Kompromiss, ist aber das Gegenteil. Und das wird dann wieder eine Herausforderung. Ich hoffe auch dort, dass der Landrat, dass wir bei der Energiepolitik-Initiative, dass er das merkt und dass er das nicht zulässt. Und das ist der aktuelle Stand.
Also das heisst, Zubau wäre eigentlich zuerst die Initiative bringen, das Volk über die abzustimmen und je nachdem, wie es dann rauskommt, allenfalls die andere Vorlage dann zu bringen.
Drei Folgen müssen es so sein, weil die Initiative, da haben wir ja Fristenregelungen im Kanton, die ist in dem Sinn fällig. Und sonst, oder, musst du halt die Regierungsvorlage zurückziehen und wirklich versuchen, das ein bisschen abzuschwächen. Aber das Gegenteil kannst du nicht machen. Und das was jetzt probiert wird, das ist...
Also das kommt die Richtung, dass du sagst, das Volk geht echt voraus, wenn sie das Wort Gegenvorschlag hört oder dann auf dem Stimmzettel, oder, dass es immer die mildere Form ist von dem, was eigentlich ursprünglich mal die Initianten haben wollen.
Ja, also so erlebe ich das.
So wird es auch gelebt, oder? Genau. Auf Bundesebene
und
überall.
Und jetzt
oder?
Haben wir zweimal, also das erste Mal, wie gesagt, zum Glück abgeschossen vom Landrat, was das Gegenteil vom Initiativanliegen war. Und jetzt sind wir auch wieder nach an so einer Situation. Und das ist einfach nicht sauber gespielt, das ist nicht mit offenem Visier. Wenn du Änderungen willst einführen, sag doch ganz klar, ich will das so und nicht irgendwie verpackt. Und dann musst du selber merken, dass es halt ein bisschen anders ist. Ich finde, das ist nicht fair.
Gut, zum Schluss noch schnell auf den 8. März vorausschauen. Grosses Abstimmungswochenende, viele eidgenössische Vorlagen, viele kantonale. Die Rede davon, wo auch der HFV mit dabei ist, mit einem überparteilichen Komitee auch mitmachen tut, das ist Transparenz- und Mitwirkungsinitiative. Das war eine HFV-Initiative gewesen, ursprünglich mit über 6'000 Unterschriften, sehr viele Unterschriften. Dann geht es um Kreislaufwirtschaft und um die Solarinitiative. Ausblick schnell auf den 8. März. Parolen sind klar, oder? Ja. Zweimal Nein, einmal Jo, Jo zur Transparenz und zweimal Nein, Kreislauf und Solar, Zwang und Steuer.
Ja. Ich weiß es schlicht nicht. Es ist sehr schwierig zu einschätzen. Es hat viele Abstimmungen an dem Sonntag. Ich finde, auch medial hat man sich bis jetzt stark auf die nationalen SEG-Initiativen, so, die wahnsinnig viel Raum einnimmt. Und ich glaube, am Schluss ist es so ein Bauchgefühl der Leute auch. Ich bin einigermaßen zuversichtlich. Ich sage, bei der Solar glaube ich nicht, dass das Volk das will. Energiepolitik mit so viel Zwang und so viel Kosten, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist es auch bei der Kreislaufwirtschaft einfach nochmal eine Überregulierung und die Gefahr halt, weil die ja, haben wir auch schon diskutiert, bis auf Gemeindearbeit verpflichtet, du musst etwas gegen den Klimawandel machen, wo dann Gemeinden kannst verklagen. Seniorinnenurteil von der Klimaseniorinnen in, wo ist das gesehen, im Europäischen Gerichtshof.
Genau.
Das droht dann einfach jeder Gemeinde. Das finde ich auch, also hoffe ich schwer, dass das abgelehnt wird. Und bei der Transparenz- und Mitwirkungsinitiative, das ist ganz schwierig, das ist eine technische Vorlage. Ich habe die Hoffnung, dass die Leute grundsätzlich in der heutigen Zeit finden, doch, Mitspruch ist wichtig. Oder?
Mehr Demokratie.
Ja. Es ist sonst eigentlich jedes Mal das Argument von denen, die jetzt hier zum Teil Nein sagen. Aber Voraussagen ist schwierig und ich bin gespannt, wird dann auf 12 auf die ersten Resultate schauen.
Durchschnuff ist ja nicht lang, wir haben es vorhin schon thematisiert, die Energiepolitik nur mit der Bevölkerung. Es ist noch nicht ganz klar, oder? Weil der Regierungsrat wird jetzt erst nach der Fasnachtsferien wirklich sagen, was im Juni dann tatsächlich am 14. Juni vor das Volk kommt. Der Bund hat es schon Dort haben wir 10 Millionen Schweizer unter anderem, die dann vor das Volk kommen. Aber wir können davon ausgehen, dass am 14. Juni ein grosser Tag dann auch sein wieder für eine HFV und die Initiative Energiepolitik. Das heisst, es geht dann gerade notlos weiter.
Das wird notlos weitergehen und ich finde, das ist die aus unserer Sicht wahrscheinlich wichtigste Abstimmung. Wenn ich sage, unserer Sicht, dann ist das Hauseigentümer jetzt da. Wir haben, hast ja vorhin meinen Hut gewechselt.
Ja, ja.
Und ja, einfach, wenn dann der Staat in den Heizkeller reinkommt, irgendwie musst du dann sagen, ist jetzt gut. Mit Blick auch auf den Rest der Welt, wo man einfach mehr und mehr realisiert, die Energiewende, die man sich mal vorgenommen hat in Europa, die kann so nicht stattfinden, zu vernünftigen Kosten und mit vernünftigem Aufwand. Und das ist ja am Schluss der Kern von dieser Frage und hoffen wir, dass das bei den Leuten verfängt.
Und dann gehen wir dann auch wieder auf Roadshow, also gehen wir zu den Mitgliedern raus.
Dort wird es ein Mobilisierungsthema sein, einfach ein Aufklärungsthema auch, und das werden wir ganz nah bei unseren Mitgliedern machen. Und ja, wir glaube ich, 6 Anlässe insgesamt.
Gut, merci vielmals, Christoph.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Wir machen weiter.
Wir machen weiter, ja.